Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Ich bin Alina, Kurswechslerin, und in der heutigen Episode spreche ich mit meinem Kollegen Arne über das Thema laterale Führung. Ja, wir beobachten das derzeit sehr häufig im Rahmen unserer Beratungsmandate, dass die Frage nach, können wir eigentlich auch anders führen, sehr häufig gestellt wird. In vielen Organisationen ist es ja jahrelang so gewesen, dass Führung sehr eng mit dem Vorgesetzten- oder Führungskräftebegriff verbunden ist. Und es gibt halt eben auch andere Konzepte, die Führung und disziplinarische Weisungsbefugnis trennen. Eins davon ist laterale Führung. Darum soll es heute gehen. Wir stellen das Konzept dar, die Vor- und Nachteile und auch unsere Beobachtungen aus der Praxis und lassen uns zum Ende der Episode auch hinreißen, den ein oder anderen Tipp für den Praktiker da draußen dazulassen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Hören der Episode, einen guten Erkenntnisgewinn, und für Feedback, konstruktive Kritik oder auch Nachfragen sind wir natürlich immer zu haben. Wendet euch einfach an podcast@kurswechsel.jetzt.
Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Ich bin Alina, Kurswechslerin, und in der heutigen Episode spreche ich mit meinem lieben Kollegen Arne über laterale Führung. Arne, moin.
Moin.
Wenn ich dir den Begriff jetzt so zuwerfe, was ist das denn? Wir starten ja typischerweise immer mit so einer kleinen Begriffsklärung, und ich finde, das ist auch in aller Munde, interessanterweise auch gerade im Konzernumfeld, dass mir dieses Phänomen des lateralen Führens häufig über den Weg läuft. Erklär doch mal, was müssen wir dazu wissen?
Man könnte jetzt sehr platt wahrscheinlich sagen, führen zur Seite. Also wenn ich sonst so formale Hierarchien mir vorstelle, wo ja immer von oben nach unten die Logik ist, dann ist laterale Führung Führung zur Seite. Man sagt oft ohne Weisungsbefugnis. Also ich habe nicht den klassischen Vorgesetzten. Wir kennen das aus Projektstrukturen und so weiter. Das wäre so, also vielleicht darf ich zu Beginn so eine Kurzdefinition erstmal stehen lassen.
Ich glaube, Groth und Richter waren das. Die hatten irgendwann mal geschrieben, ich hoffe, ich zitiere es jetzt richtig, laterale Führung ist ein Spiel mit Handicap, was ja ein bisschen in die Richtung geht, da ist keine Weisungsbefugnis im Spiel. Und man könnte sich erstmal ja so nähern, dass man sagt, der Umgang mit Hierarchie ist in diesem Kontext ein bisschen eine andere. Was haben wir heute in der Podcast-Episode vor? Wir wollen einmal darauf gucken, warum dieses Thema immer mehr an Wichtigkeit gewinnt. Mich interessiert auch, und ich weiß, dass du dich da sehr tief reingearbeitet hast, so der Blick, wo kommt es eigentlich her? Ist das ein neues Phänomen oder wo hat es auch seine Wurzeln? Und dann wird es insbesondere auch noch um drei Säulen gehen. Also worauf muss ich mich eigentlich fokussieren, wenn dieses Konzept vielleicht auch in der Praxis eingeführt werden soll? Also worauf basiert es? Und natürlich in geübter Kurswechselmanier wird es auch um Vor- und Nachteile gehen. Also ich bin total gespannt und würde vorschlagen, wir gehen jetzt einmal auf die Reise. In deine Richtung geguckt, Arne, wo kommt das Konzept her? Ist das neu?
Oder gibt es das schon länger? Nee, also wie so oft nicht. Und ich bin auch nicht sicher, ob ich jetzt so wirklich die Wurzel gepackt habe. Aber ich kenne das Konzept schon, weil ja nicht nur ich, du ja auch, wir uns intensiver mal mit diesem Niklas Luhmann auseinandergesetzt haben. Und 1969, ich habe extra nochmal geguckt vorher, spricht Luhmann von diesem Konzept der Unterwachung. Was heißt das? Man könnte ja auf die Idee kommen, Unternehmen funktionieren so mit diesen klassischen Top-Down-Hierarchien und ich überlege mir vielleicht ganz aktiv, nein, wir wollen jetzt laterales Führen einführen sozusagen. Und Luhmann hat schon festgestellt, dass dieses Führen zur Seite oder auch Führen von unten nach oben, gehen wir bestimmt noch kurz drauf ein, was das dann heißt, eigentlich schon immer da ist, also in den Organisationen. Das Top-Down, also eine Richtung ist, aber unabhängig davon, ob ich das jetzt Konzept nenne, was ich bei mir etablieren möchte, hat Luhmann schon die Erkenntnis gemacht, dass eben Führung in alle möglichen Richtungen stattfindet. Und wenn man das dann weiterspinnt, dann ist so, naja, so 60er bis 90er hat Forschung dazu stattgefunden. Da habe ich so Begriffe gefunden wie laterale Kooperation, laterale Beziehung. Das spielt sicherlich eine Rolle, über die wir gleich auch noch sprechen würden. Laterale Beeinflussung, laterale Steuerung sogar. Also das Konzept an sich ist jetzt nicht so, dass man sagt, es ist alles so aus dieser fancy Agile-Bubble, wo keine Hierarchien mehr da sind offiziell, sondern das gibt schon relativ lange. Und relativ lange auch mit jetzt nicht erst so seit den letzten Jahren agil, sondern ich kenne das aus dem Trainingskontext auch schon, dass das auch ein Begriff ist, wo dann irgendwann, ich habe noch mal geguckt, in den 80ern ging das los, Trainings für Fach- und Führungskräfte entwickelt worden sind, die diesen Namen, also laterales Führung, im Titel tragen und oder sich ganz speziell auf dieses Konzept beziehen.
Mhm. Ich fasse das nochmal so zusammen, wenn wir sagen, okay, laterale Führung ist eigentlich so eine Art Führungstechnik, die darauf abzielt, jetzt ohne Hierarchie trotzdem Einfluss nehmen zu können. Dann ist das, glaube ich, grob genug, dass wir da einen Haken dran machen können. Und auch an der Stelle muss man ja aber sagen, dieses Einfluss nehmen passiert ja in normalen Organisationen unter anderem ja über die Benutzung der Hierarchie. Ne? Mhm. Also weil ich eine Positionsmacht innehabe, kann ich gewisse Entscheidungen treffen oder eben auch forcieren. Du hast ja gerade von Unterwachung gesprochen, das wäre nochmal das andere Phänomen, dass das natürlich auch in hierarchischen Organisationen vorkommt. Und trotzdem geht's beim Thema laterale Führung ja um diesen bewussten Verzicht auf eine disziplinarische Führung. Und das heißt, dass auf einmal drei Mechanismen ja wichtig werden. Verständigung, da werden wir gleich noch drüber sprechen, Macht und Vertrauen. Und das ist ja ganz interessant, weil wenn ich mich jetzt, ich sag mal, sehr naiv stelle, könnte ich ja sagen, warum hat eine Organisation denn überhaupt ein Interesse daran, laterale Führung einzuführen?
Mhm.
Also Hierarchie hat ja auch was total Praktisches.
Absolut,
sowohl,
ja,
ne, top-down als auch bottom-up. Ich sage jetzt mal so, als Mitarbeiterin, wenn mir ein Thema zu heiß wird, habe ich immer die Möglichkeit, meine Macht geltend zu machen und das nach oben zu schieben und zu sagen, liebe Führungskraft, dafür bin ich nicht zuständig. Mhm. Das musst du entscheiden. Mhm. Und genauso können Führungskräfte natürlich auch sagen, das hast du nicht zu entscheiden, das mache ich. Und dadurch werden Entscheidungen oder haben Entscheidungen auch die Möglichkeit, eben sehr schnell zu werden. Natürlich auch sehr langsam, kennen wir alle. Aber warum jetzt auf einmal laterales Führen?
Na, eine Sache habe ich eingangs schon gesagt. Das sind so die ganzen Projektstrukturen, die wir heute in modernen Organisationen finden. Also weil ja immer mehr abteilungs- oder bereichsübergreifend gearbeitet wird, weil die Wertschöpfungstiefe deutlich weiter ist oder deutlich tiefer ist, müsste man dann sagen, die Aufgaben komplexer werden. Und so dieses im klassischen Silo, jeder macht seins und wirft's dann über den Zaun und am Ende stecke ich zusammen. Ich glaube, die Erkenntnis, dass da herrscht Konsens, dass das für viele Dinge, die in Organisationen passieren, weniger gut funktioniert heute. Da kommt das nächste Thema rein, also Grund dafür, Veränderungsdynamik, dass wir einfach ja in einer sehr schnelllebigen Welt, Klammer auf, Arbeitswelt leben, die von mir auch abverlangt, dass ich immer mal wieder mich mit Neuem beschäftigen muss, Innovationen hervorbringen muss, wo die Erkenntnis, glaube ich, da werden wir viele Fürsprecher finden, die auch sagen, ja, das braucht dann schon irgendwie vernetztes Arbeiten, übergreifendes Arbeiten, Projektstrukturen, wo ich gar nicht mehr, per se schon gar nicht mehr diese klassische Über-Unterordnung habe, weil die ja oft in den Organisationen, also diese formelle Hierarchie, über die Silos organisiert ist. Also ich habe dann Abteilungsleiter, Bereichsleiter, und so weiter. Das heißt, ich habe schon ganz viele Situationen in Unternehmen, wo ich so arbeite und deshalb ist es natürlich nachvollziehbar, dass sich Unternehmen oder Führungskräfte, Manager anfangen, mit diesem Konzept zu beschäftigen, weil es einfach schon da ist und man es braucht.
Also könnte man an der Stelle vielleicht schon sagen, dadurch, das wiederholen wir ja auch in unseren Podcasts gefühlt rauf und runter, dass in vielen Märkten gerade so viel Dynamik ist und auch so viel Unsicherheit, dass es für, ich sag mal, wenige Führungskräfte schon nicht mehr greifbar ist, dass man sagt, okay, man nimmt die Führungskräfte ein bisschen aus der Verantwortung und man teilt das Konzept der Führung auf, also laterale Führung, um eben Fachexperten mehr Platz zu machen für Entscheidungen?
Ja, also das ist ganz sicher ein Aspekt. Ich glaube, es kommt noch ein weiterer dazu, nämlich die Erwartung von Mitarbeitenden an ihre Arbeit oder an ihren Arbeitgeber. Also das Bedürfnis nach Mitbestimmung. Ich will auch mitreden. Autonomie spielt eine große Rolle. Das haben wir in verschiedenen Podcast-Episoden bei uns auch schon im Zusammenhang mit der Arbeitsmotivation diskutiert. In einem Arbeitnehmermarkt spielt natürlich auch das eine Rolle. Aber natürlich, wenn wir über Innovationsdruck reden, dann ist klar, dass nicht immer der Chef die beste Ideen hat, sondern dass ich da Potenziale im Team habe, Fachexpertise, Kreativität, also menschliches Potenzial, was ich irgendwie aktivieren möchte, wo dann, das sagen auch viele Studien, so eine klassische, einer ist Chef und macht die Ansagen und trifft alle Entscheidungen, eher hinderlich ist. Mhm.
Und trotzdem gibt es da ja diese ganz große Kehrseite, weil um da vielleicht gleich eine Spannung mit reinzubringen, es ist zum einen ein Konzept, um Unsicherheit und Komplexität in den Märkten besser in der Organisation bewältigen zu können. Und meine Beobachtung aus der Praxis ist aber, es führt erstmal zu ganz viel Verunsicherung und Orientierungslosigkeit in den Organisationen. Insbesondere, wenn es da eine Historie gibt, die sehr hierarchieorientiert war, dass man sozusagen gewöhnt war, dass es immer eine disziplinarische Führung gibt, dass man im Zweifel eine Rückkopplung zur Führungskraft vornimmt, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Und auf einmal ist da dieses Konzept der lateralen Führung. Und dann wird gesagt, nee, ich halte mich als Führungskraft da raus. Ich überzeichne das jetzt mal bewusst. Wie guckst du da drauf?
Das ist ja gar kein Widerspruch. Also du, muss man sich nicht merken, den Namen jetzt. Für dich schmeiße ich ihn mal in den Raum, weil ich weiß, es klingelt sofort, wenn ich Ashby sage. Also die Kurzform ist, wenn da draußen es immer schnelllebiger und komplexer wird, dann komme ich oft nicht hinterher mit der, und das ist ja so, formelle Hierarchie reduziert ja Komplexität. Also ich habe jetzt klare Kommunikations- und Entscheidungswege, die vordefiniert sind. Es läuft immer über die gleichen Schreibtische, da werden die Entscheidungen getroffen, da müssen Informationen hingespielt werden. Wenn ich dem jetzt was entgegensetzen will, und das sagt ja auch das Konzept der lateralen Führung, netzwerkartiger, ohne diese Weisungsbefugnis arbeite, ja natürlich wird es dann komplexer. Dann fangen plötzlich Menschen an, miteinander gemeinsam sozusagen nach Lösungen zu suchen und die sind sich ja nicht immer einig. Das heißt, jetzt steigt der Kommunikationsaufwand, jetzt entstehen Konflikte, jetzt brauche ich irgendwie Mechanismen, wie Entscheidungen getroffen werden können, ohne die klassische Führungskraft. Und das ist nur der Anfang einer Liste, die sicherlich noch beliebig fortzuführen wäre.
Ja, genau. Also guter Punkt, weil ich glaube, wovon man sich, also ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst, aber ich beobachte das in Organisationen eben häufig so, dass an dieser Einführung des Konzepts der lateralen Führung häufig die Erwartung geknüpft wird, oh, dann sind wir schneller und dann sind wir innovativer. Und dann denke ich immer so, ja, das eine vielleicht ja und das andere halt eben auch nein. Also in dem Moment, wo die Komplexität steigt, werde ich sehr wahrscheinlich erstmal viel langsamer, weil ich diese Rückkopplungsschleifen, die ich sonst ja gar nicht so gewohnt bin in dem Ausmaß, dieses Auseinandersetzen mit Kollegen und Kolleginnen, dieses Überzeugen von, ey, das ist voll die gute Idee, das ist natürlich anspruchsvoll und hat natürlich auch einige Nachteile, auf die ich gleich auch gerne noch mit dir zu sprechen kommen will.
Ja, du hast ja eingangs schon gesagt, Hierarchie hat auch echt viele Vorteile. Und ein ganz großer Vorteil ist bei Hierarchie, dass Entscheidungen wahnsinnig schnell getroffen werden können. Es ist ja klar, wer das zu tun hat und ob das jetzt eine gute Entscheidung oder keine gute Entscheidung ist, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber Geschwindigkeit in der Entscheidungsfindung, dafür ist Hierarchie ein extrem gutes Mittel. Ne? Die Frage ist, ob Geschwindigkeit das einzige Kriterium ist an der Stelle. Ja. Oder ne? Wir kennen so Effektivität und Effizienz. Also effizientes Entscheiden geht über Hierarchien. Ne? Ob das bei komplexen Problemen immer noch effektiv ist im Sinne des Ergebnisses, das können wir dann jetzt im Weiteren dann vielleicht nochmal diskutieren.
Ja, okay, bevor wir das tun, auf die Vor- und Nachteile zu sprechen zu kommen, würde ich gerne nochmal drauf gucken. Wir haben eben schon gesagt, es geht ganz viel um Macht, es geht um Verständigung und es geht auch um Vertrauen. Mhm. Da würde ich gerne mit dir drauf gucken, warum braucht es das beim lateralen Führen. Wir haben eben schon gehört, ja, okay, es gibt ja nicht mehr diese disziplinarische Weisungsbefugnis, also braucht es andere Mechanismen, damit sich, damit Entscheidungen eben getroffen werden, damit Führung entstehen kann. Jetzt sind das drei riesengroße Begriffe, wo jeder irgendwie eine Idee zu hat. Ich würde es, glaube ich, ganz gut finden, wenn wir die noch einmal scharf stellen. Leg doch mal los, Verständigung, was ist damit gemeint?
Also es trifft es besser, Verständigung zu sagen, aber den meisten Unternehmen, die wir ja auch so kennen aus unserer Beratungsarbeit, wird dann viel der Begriff der Kommunikation benutzt. Also wir müssen besser kommunizieren, klarer kommunizieren, mehr kommunizieren, wertschätzend kommunizieren. Da lässt sich schon draus ablesen, wie wichtig es plötzlich ist, miteinander zu reden. Denn das ist ja auch die Idee von diesem Konzept laterale Führung, dass man gemeinsam zu einem Ergebnis kommt. Wie funktioniert das mit mehreren Menschen, wo keiner mehr übergeordnet ist? Man muss miteinander sprechen. Ja, das heißt, Mechanismen der Verständigung, die müssen einfach gut funktionieren, damit dieses Konzept laterale Führung am Ende auch den Vorteil bringt oder die Vorteile bringt, die es verspricht.
Mhm. Das heißt, ich muss, also sehr platt gesagt, Abteilungs- oder Verständigung über Abteilungsgrenzen wäre sowas, ne? Es ist ja eigentlich völlig logisch, dass man in Organisationen, wir sagen ja häufig dann lokale Rationalitäten, in seinem Silo, in seiner Abteilung denkt, dafür mitdenkt und so weiter. Wenn ich jetzt das Konzept der lateralen Führung habe, dann muss ich versuchen, das eben zu überwinden. Also ich muss die Probleme und, naja, auch die Ziele der anderen mitdenken. Weil ich ja viel mehr auf dieser Welle reite, ey, wir müssen einen Kompromiss finden, sonst geht's hier nicht weiter. In der klassischen Hierarchie ist es so, im Konfliktfall zwischen beispielsweise Schnittstellen oder wie auch immer, wird's einfach hoch eskaliert und die Führungskraft löst das dann im Zweifelsfall auf, ne? Das haben wir hier an der Stelle nicht mehr so richtig. Das heißt, ich muss mich kommunikativ pfiffig anstellen, die Gegenseite mitdenken und es ist eigentlich sehr viel Verhandlung, die für mich dahinter steckt. Gibst du mir, gebe ich dir. Und das ist halt auch eine Kehrseite, da gehen wir gleich nochmal drauf ein.
Das ist ja auch zu beobachten. Also jetzt habe ich plötzlich Meetings. Da werden sich viele unserer Hörerinnen und Hörer drin wiederfinden, die in Projektstrukturen arbeiten, wie viele Meetings man plötzlich hat, weil man Dinge besprechen muss.
Definitiv, ja. Genau das ist es. Und Macht?
Ja, Macht ist nie weg, ne? Also wo immer Menschen miteinander interagieren, entstehen ja Abhängigkeitsverhältnisse und Machtverhältnisse, könnte man auch dazu sagen. Es ist halt so ein wahnsinnig negativ assoziierter Begriff. Während ich in so klassischen Hierarchien Macht sehr klar auch an eine Position gekoppelt habe, wird das jetzt ein komplexeres Machtgefüge, was da ist. Also jetzt haben einige Leute Expertenwissen, die ja auch entscheiden können, wie verteile ich mein Expertenwissen, wo setze ich das ein, wem gebe ich das nicht. Dann gibt es natürlich, also es gibt ja diesen Spruch, Wissen ist Macht auch, ne? Es gibt ja ganz viel Wissen über die Organisation, welche Projekte kommen da auf uns zu, was ist gerade in der Pipeline. Da geht es dann darum, gute Netzwerke zu bauen, Beziehungen aufzubauen, sich Informationen ranzuholen. Und wenn ich da einen Informationsvorsprung habe, dann habe ich natürlich auch Macht gegenüber anderen, die diese Informationen nicht haben. Das geht über Kontakte, also alles, was ich irgendwie als Einflussmittel jetzt aktivieren kann, um im Zweifel, ich spiele das mal ganz bewusst so, wie es dann negativ assoziiert wird, auch wenn es gar nicht so gemeint ist, um Interessen durchzusetzen, um Entscheidungen in eine gewisse Richtung zu lenken. Da sprechen wir dann über die Aktivierung von Mitteln oder Ressourcen, was auch immer das für welche sind, die ich einsetzen kann, um das zu tun. Also das ist ein da entstehen Machtbeziehungen, trotzdem oder gerade deshalb.
Ja, Macht hat, wer Unsicherheit kontrollieren kann, ne? Und das ist ja was wir vorhin schon so ein bisschen rausgefunden haben. In dem Moment, wo laterale Führung am Werk ist, habe ich wahrscheinlich erstmal ja eine Zunahme der Komplexität und damit auch eine Zunahme der Unsicherheit. Weil ich ja erstmal gar nicht genau weiß, was will das Gegenüber denn jetzt von mir? Was hat der eigentlich für Interessen? Und je besser ich das natürlich auch einschätzen kann oder kontrollieren kann, du hattest eben dieses Beispiel gebracht, Wissen ist Macht, ne? Also gewisse Erfahrungsschätze vielleicht auch habe, ist das natürlich ein Vorteil. Also es ist ganz interessant, wie da Führung dann gespielt wird. Nicht mehr über die Position, sondern vielmehr über, was weiß ich, was kann ich. Und jetzt erklärt sich, glaube ich, auch ganz schön, warum laterales Führen so interessant ist, wenn ich sage, oh, ich habe irgendwie mit Innovationsdruck zu kämpfen. Mhm. Also in der idealen Welt, der idealen Organisation, wäre es so, dass insbesondere die Personen in Führung gehen, die für diese Unsicherheitszonen, die da aufkommen, geeignete Ideen haben und dadurch steuern. So, dass das nicht immer der Fall ist, ist auch klar. Aber das ist so ein bisschen, ja, die Idee dahinter.
Ja, also ich wollte direkt, du hast drei große Begriffe genannt, die ja auch in diesem Konzept drinstecken. Verständigung, Macht und als drittes Vertrauen. Mhm. Ich glaube, es liegt fast auf der Hand jetzt, warum Vertrauen so wichtig ist in lateral geführten Teams oder Gruppen. Denn, also das Erste, ich würde es über zwei Wege erklären. Das Erste ist, wenn ich nicht mehr so viele Regeln habe, die nicht mehr die Hierarchie, also im Zweifel auch meinen Vorgesetzten als Schiedsrichter, der sagt, was richtig und was falsch ist, dann braucht es plötzlich Vertrauen. Also, dass du auch in meinem Sinne handelst. Und da bin ich bei der Schwierigkeit von Vertrauen. Ich glaube, ich habe da mal einen schönen Ausdruck zugehört. Ich bin gar nicht sicher, wo er herkommt. Vertrauen ist eine riskante Vorleistung.
Bestimmt Luhmann.
Erst einmal. Sounds like Luhmann. Also was meint er damit, wenn es denn Luhmann war, dass Vertrauen ja eigentlich immer erst am Ende einer gemeinsamen Erfahrung steht und ich sie eigentlich schon, wenn ich jetzt in ein lateral geführtes Team gehe, am Anfang brauche. Das heißt, so im Alltagssprech spricht man dann von Vertrauensvorschuss. Den gebe ich dir mal. Und trotzdem muss ich der ein paar Mal bestätigen, bis ich von wirklich stabilem Vertrauen sprechen kann. Das heißt, Teams und gerade wir als Kurswechsler begleiten ja oft Unternehmen in Veränderungsprozessen, die oft aus recht starren Hierarchien kommen und deutlich mehr auf laterale Führung in gewissen Bereichen setzen wollen. Dann finden wir Teams vor, in denen diese stabilisierenden Vertrauenserfahrungen sozusagen noch nicht da sind. Das heißt, es ist auch aufwendig, diese Veränderung anzustoßen, weil Teams natürlich erstmal, jetzt könnte ich sagen, in eine gewisse Instabilität geraten, dadurch, dass diese ordnende Struktur des Vorgesetzten nicht mehr da ist und gleichzeitig noch nicht die Stabilität der Vertrauensbildung, die dann stattfinden muss, da ist, sodass ich sagen kann, die werden weniger performant.
Ja, und das ist häufig ein kritischer Moment, ne? Mhm. Dass Dinge erstmal schlechter werden können, nicht immer, aber kann passieren. Und das wird dann häufig als Beweis angeführt, dass das Konzept nicht funktioniert. Mhm. Finde ich ganz interessant. So ein bisschen sind wir an den Vorteilen schon vorbeigekommen. Und trotzdem möchte ich, dass wir die nochmal explizit machen. Wenn ich das jetzt so höre und mich jetzt frage, könnte laterale Führung für meine Organisation auch eine gute Idee sein? Und du wärst Vertriebler für dieses Thema. Was würdest du sagen?
Wenn ich Vertriebler für dieses Thema wäre, dann würde ich mit der Schauseite anfangen.
Ja, hau raus.
Wo man sagt, wir suchen immer gute Leute, junge Talente, auch ältere Talente für unser Unternehmen. Und ich glaube, das ist gar nicht nur ein Generationending, sondern es ist einfach in der modernen Arbeitswelt ein anderer Anspruch an Führung auch entstanden. Also ich möchte mich einbringen können. Also zumindest viele wollen das. Vielleicht nicht alle, aber ich will nicht einfach nur die verlängerte Werkbank meiner Führungskraft sein, sondern mitmachen, Ideen einbringen, mich selbst entfalten und so weiter. Das heißt, wenn du nach Vorteilen fragst, dann würde ich sagen, Motivation und Engagement von den Mitarbeitenden. Wenn das gut funktioniert, dann spricht vieles dafür, dass ich das kriege, was ja Win-Win ist, ne? Also für die Unternehmen, da habe ich jetzt Leute, die sich einbringen, die Bock darauf haben. Und für mich als Arbeitnehmer auch, weil es ist ja nicht das Schlechteste, wenn meine Arbeit mir auch Spaß macht.
Ja. Und damit verbunden auch so eine gewisse Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, ne? Also das hatten wir jetzt mehrfach schon betont, dass das, wenn es gut läuft, tatsächlich ein wirklich großer Vorteil sein kann. Mhm.
Ich setze mal voraus, dass diese Vertrauensbildung, über die wir gerade stattgefunden haben, gelingt und auch schon stattgefunden hat, dann habe ich ein deutlich performanteres Team. Jetzt müssen wir eine Klammer aufmachen und auf andere Podcast-Episoden verweisen an der Stelle für alles das, was rot ist, würde ich sagen. Also wo es komplex ist, wo ich wirklich mit dieser Veränderungsdynamik zu tun habe. Ich habe in einem Team, ich stelle mir vor, alles funktioniert glatt, ideal und die kommen richtig in diesen performanten Modus. Dann habe ich ein Team, was eine hohe Kooperationsbereitschaft hat, was ein hohes Vertrauen hat, was miteinander cooles Zeug macht. Das kriege ich wahrscheinlich nur, wenn ich zumindest in der Tendenz sehr viele Elemente lateraler Führung in diesen Teams stattfinden lasse. Und Innovation hast du gerade gesagt, ne? Mhm.
Also Anpassungsfähigkeit und darüber hoffentlich auch, also es ist natürlich nicht gleichzusetzen, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich größer, wenn ich anpassungsfähig und flexibel bin, dass ich dem Innovationsdruck besser begegnen kann.
Ja, ich feiere die Komplexität hoch. Also ich baue den Möglichkeitenraum aus von all dem, was da entstehen kann, wenn alle jetzt netzwerkartig miteinander kommunizieren und Ideen generieren. Das hat Innovationspotenzial. Also das wäre so meine vertriebliche Aktivität, wenn ich es bewerben möchte, was man kriegen kann.
Okay. Ich mache mal den desillusionierenden Kritiker.
Ja, dann mach mal.
Der Erzfeind des Vertrieblers. Also, wir hatten das schon gesagt, Unsicherheit und Konfliktpotenzial ist erstmal was steigen kann. Das war ja etwas, was man natürlich in einer sehr hierarchischen Organisation nach oben eskalieren konnte. Das gehört auch zum normalen Daily Business. Ne? Es ist halt ein Eskalationsfall, dann geht das eine Ebene nach oben und dann habe ich damit nichts mehr zu schaffen, im Idealfall. Und je stärker ich Fähigkeiten meiner Mitarbeitenden betone und die natürlich auch einbringe, um dem Innovationsdruck begegnen zu können, umso mehr mache ich mich als Organisation natürlich auch von einzelnen Playerinnen abhängig.
Ja.
Mhm. Das ist halt etwas, also Abhängigkeit von individuellen Fähigkeiten ist eigentlich so interessant, sowohl ein Vorteil als auch eben ein Nachteil. Finde ich, darf man mal eine Doppelsekunde drüber nachdenken. Und dann kommt das schöne große Feld der Mikropolitik. Also das ist was ich viel erlebe in Organisationen, die diese Konzepte haben, dass extrem viel taktisch gespielt wird. Also es geht super viel über diese Klicken, über Koalitionsbildung, weil alle wissen, in diesem offiziellen Meeting wird sowieso nur eine Pseudo-Entscheidung getroffen, wenn überhaupt. Die richtige Musik, die passiert auf der Hinterbühne, weil ich mit Peter über dieses eine Thema spreche, weil Peter so viel Macht hat, also weil er vielleicht Wissen hat, den brauche ich unbedingt auf meiner Seite. Und das ist insofern kritisch, als dass sich Konflikte deswegen häufig schlechter austragen lassen. Also es kann ja sein, dass ich Peter in einem anderen Kontext begegne, in der Organisation, bei einem anderen Thema und ich ihm eigentlich so gerne widersprechen würde, weil ich denke, es ist eine mega dumme Idee. Er ist gar nicht Experte für das Thema. Macht das aber nicht, weil ich genau weiß, bei Thema XY brauche ich den. Also widerspreche ich gegebenenfalls nicht. Und das ist etwas, das für die Beteiligten extrem anstrengend und auch zeitaufwendig. Und da haben wir genauso diesen Balanceakt zwischen Vertrauen und auch Misstrauen. Also das kann unfassbar schnell kippen, wo es ja in herkömmlichen Organisationen so einfach ist. Die andere Abteilung ist vielleicht die, gegen die man immer arbeitet. Die haben es wieder verbockt. Also hat man ja häufig so diese fast schon Feindbildmentalität, wir in unserer Abteilung und die anderen, das geht jetzt halt häufig nicht mehr so einfach. Ne? Also das kann total schnell wechseln und das macht es dann natürlich auch sehr, sehr anstrengend. Ja, das wären so die Nachteile, die mir einfallen und vielleicht setzt du fort, genau.
Nee, ich setze nicht fort. Ich will dir mal eine Frage stellen. Oder nee, ich habe einen Gedanken gerade, weil uns ja Menschen zuhören, die sich vielleicht Gedanken jetzt drüber machen. Ist das was für uns mit der lateralen Führung? Wir sind vielleicht noch, was heißt noch? Wir arbeiten mit sehr starren Hierarchien. Wenn du so beobachtest oder wir gemeinsam Beobachtungen anstellen, welche Anfragen werden an uns als Kurswechsel adressiert, wenn es dann um Beratung geht? Dann könnte ich sagen, es gibt so zwei Stereotype, also zwei Extreme auf jeweils einer Seite und die Mischform dazwischen. Ich male mal die Extreme auf, ja. Anfragen Typ Nummer 1 ist, wir sind zu langsam für diesen dynamischen Markt, wir haben Silo-Denken, abteilungsübergreifendes Arbeiten funktioniert nicht, die Leute sind frustriert, demotiviert, wir sind wenig innovativ, also vielleicht läuft das Operative noch ganz gut, das Tagesgeschäft, aber gerade so, was das Entstehen von Neuem angeht, da sind wir schlecht. Könnt ihr uns helfen, agiler, flexibler, innovativer zu werden und so weiter? Stereotyp Nummer 1. Stereotyp Nummer 2 sind die, die sagen, wir haben ganz viele Konflikte, wir haben ganz viele, diese, du hast von Mikropolitik gesprochen, diese Machtspielchen auf der Hinterbühne, wie wir sagen, die Zuständigkeiten sind nicht klar, hier bleiben Sachen liegen, Leute fühlen sich nicht verantwortlich, wir wollen mehr Verantwortungsübernahme. Das ist so das andere Extrem. Also die Kommunikation ist schlecht, Führung funktioniert nicht, sowas, wo ich jetzt sagen könnte, Stereotyp Nummer 1, das ist die klassische Pyramide, also so sehr stark durchadressiert. Stereotyp Nummer 2, das sind die Organisationen, und davon kriegen wir mehr in letzter Zeit, die eigentlich schon sich auf den Weg gemacht haben, diese Pyramide so ein bisschen rückzubauen, schon agiler geworden sind, flexibler arbeiten, und die kommen dann danach mit diesem Problem zu uns.
Ja, und die Frage?
Naja, und es gibt natürlich alle Mischformen dahinter. Ich hatte gerade im Kopf für diejenigen, die jetzt hören und denken, ja, was machen wir denn jetzt damit? Sollen wir das jetzt auch machen, ja oder nein? Letzte Woche im Podcast haben Lukas und Steffi über Spannungsfelder gesprochen. Ne, also du hast mir zumindest bei meinen Beobachtungen gerade nicht widersprochen. Das heißt, ich würde behaupten, du teilst das wahrscheinlich. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Und ich möchte mal so ein realistisches Bild auf Change oder auf Veränderung geben. Also ich richte den Scheinwerfer oft in eine Richtung, nämlich dahin, wo es gerade nicht so gut funktioniert. Wir sind zu langsam, wir haben Silo-Denken, wir sind zu unflexibel, die Leute sind unmotiviert, dann sage ich, lass uns mal agiler, dezentraler, flexibler, innovativer werden. Dann macht man Change in diese Richtung und dann stellt man fest, jetzt haben wir Konflikte, jetzt kommunizieren die Leute nicht gut, können wir da auch nochmal was machen. Und jetzt könnte ich ja eigentlich das Ding schon zurückdrehen. Und eigentlich ist es so ein Oszillieren zwischen diesen beiden Extremen und ich muss immer gucken, welchen Preis zahle ich denn dafür, dass ich agiler, flexibler, innovativer bin in Sachen Effizienz, Klarheit, Struktur, und so weiter.
Ja, das Wesen von Organisationen ist, dass sie sich immer wieder mit ihren defizitären Strukturen auseinandersetzen müssen, so könnte man das sagen. Die Frage ist nur, was stört mich gerade mehr? Also als du angefangen hast, hatte ich so diesen Satz im Kopf, naja, wenn ich schneller will, mache ich nicht laterales Führen, weil wäre ich erstmal langsamer. Genau diese Antwort passt aber auch zu Organisationen, die maximal hierarchisch sind. Und das ist, glaube ich, was wir uns sehr doll vor Augen führen müssen, dass es nicht das eine Konzept zu diesen Themen führt und das andere Konzept zu denen. Also ich habe auch in der Hierarchie ganz viel Mikropolitik, nur andere. Ja. Und das sage ich ja auch immer so oft, dass für mich dieser Punkt seriöser Beratung ist, Folgeprobleme zu antizipieren und darüber nachzudenken, was entsteht potenziell, wenn wir jetzt von einer hierarchischen Organisation umstellen auf laterales Führen. Was wird besser? Und was wird potenziell schlechter? Und ist das, was schlechter wird, etwas, was wir gerne in Kauf nehmen? Oder ist der Nutzen des Konzepts gar nicht so groß und die Folgeprobleme überwiegen? Dann ist es aus meiner Sicht der typische Fall einer Verschlimmbesserung und dann kann ich es auch lassen. Dann ist eher die Frage, wo passen wir stellenweise an? Also vielleicht fangen wir dann eher an, mal eine Hierarchieebene rauszunehmen oder über die Entscheidungswege nachzudenken. Also diese Konzepte aus meiner Sicht, ob laterale Führung oder wie auch immer, eignen sich so schön, um Menschen ins Denken zu bringen. Und wie du gerade auch so schön gesagt hast, es ist ein Oszillieren. Und Organisationen neigen dazu, in diese Extreme zu gehen. Matrix-Organisation, Pyramide, dann in Anführungszeichen hierarchiefreie Organisation, obwohl wir natürlich wissen, dass es sie nicht gibt. Aber da hängt immer so dieses Versprechen dran von, es wird dann besser, weil es ist neu. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass diese Transformationen hin zu diesen neuen Konzepten ja häufig auch mikropolitisch motiviert sind. Ne? Also jeder Manager hat irgendwie seine Transformation oder sein Organisationsentwicklungsprojekt.
Ja, und dann lass uns aber doch mal drüber reden. Und das ist ja so unser Daily Business dann. Wenn wir jetzt von der einen in die andere Richtung oszillieren oder zurück, häufiger ist es ja, dass die Mehrheit der Unternehmen eher so diese pyramidalen Strukturen hat, wo sie jetzt feststellen, das ist für vieles, was da jetzt auf uns zukommt, eigentlich zu starr und zu langsam. dass wir, und so arbeiten wir dann ja auch, also mal darauf hinweisen, welche Folgeprobleme lassen sich, du hast gerade gesagt, antizipieren und wie kriegen wir es abgefedert? Also wie können wir das eine tun, ohne uns all die Nachteile von dem anderen einzufangen? Also ich gehe gerade so ein bisschen, das mögen wir eigentlich nicht. Was sind denn Tipps und Tricks jetzt? Also wie kriege ich das hin, dass ich, ich wollte gerade sagen, das Beste aus beiden Welten, wir sprechen ja auch von dem richtigen Verhältnis, oder Gerhard Wohland dann von den Höchstleistern, die genau das hinkriegen, da für den Moment immer einen passenden Modus zu finden. Also was macht laterale Führung jetzt erfolgreich in Organisationen? Mhm.
Also ich kann dir sagen, was ich häufig beobachte, dass über konkrete Rahmenbedingungen selten gesprochen wird. Und das ist ein Problem. Also laterale Führung kommt um die Ecke, dann wird gesagt, es gibt jetzt nicht mehr die disziplinarische Weisungsbefugnis. Macht mal. Also jetzt sehr plakativ. Was ich ja eigentlich tun muss, ist, ich muss jetzt mehr organisieren. Ich muss mich jetzt hinstellen und sagen, okay, wie treffen wir Entscheidungen? Wer trifft wann wie Entscheidungen? Wie sind die Kommunikationswege, wenn der Kommunikationsweg zum Chef oder zur Chefin nach oben jetzt erstmal so nicht gegeben ist? Es ist ja auch immer die Frage, wie laterales Führen in der Organisation eingeführt wird. Ne? Es gibt ja auch Konstrukte, dass gesagt wird, okay, in der Abteilung lateral und dann gibt es noch einen Bereichsleitenden drüber, der noch trotzdem noch mal eine Eskalationsebene ist. Das ist dann so eine Mischform. Wofür möchte ich motivieren? Im Endeffekt über das konkrete Organisieren von Rahmenbedingungen, also beispielsweise Entscheidungswegen. Weil das etwas ist, da entsteht die erste Irritation, dass Personen, die vielleicht in ihrem bisherigen Berufsleben auch viel gesteuert wurden und sich bei weitreichenden Entscheidungen an den Vorgesetzten zu wenden hatten, jetzt erstmal irritiert sind. Und da eine Unsicherheit entsteht, im Sinne von, darf ich das jetzt entscheiden? Und ist das vielleicht auch anmaßend, wenn ich das jetzt entscheide? Da hängt ja eine soziale Dynamik dran, die häufig so ist von, darf ich mir das rausnehmen? Ne? Also auch da ist wieder dieses Phänomen, dass man, weil man ja auf seine Kollegen und Kolleginnen anders angewiesen ist, sie ja auch nicht verprellen will. Und deswegen entsteht häufig so eine vornehme Zurückhaltung von, naja, man könnte und man würde, man spricht dann ganz viel im Konjunktiv. Und das kann man aus meiner Sicht sehr schön angehen, indem man sich viel mehr organisiert.
Ja, das ist den letzten Aspekt, das ist so ein, Entscheidungen werden dann oft nicht mehr in der Sache getroffen, sondern in Bezug auf die Beziehungsebene, die dadurch förderlich oder hinderlich beeinflusst wird. Und das ist ein Problem, ne? Deshalb da bin ich total bei dir, Klarheit zu haben in Rollen und Verantwortlichkeiten. Also lateral führen heißt ja auch nicht, jeder darf jetzt hier, jeder entscheidet jetzt alles. Und jeder hat zu allen Themen seinen oder ihren Senf dazu zu geben. Sondern ich kann natürlich, also wenn man an so agile Frameworks wie Scrum zum Beispiel denkt, da habe ich Rollen vergeben. Da habe ich also das Development Team, aber ich habe auch einen Agile Coach, einen Scrum Master und einen Product Owner, wo irgendwie auch klar reguliert ist, was sind Aufgaben des Product Owners, was sind Aufgaben des Scrum Masters und was liegt im Team. Und das ist Teil für mich und auch irgendwie Voraussetzung für gutes Gelingen von lateraler Führung, mal über Verantwortlichkeiten und Rollen gesprochen zu haben. Das kann ich ja definieren, wie ich dann will, ne? Mal enger, mal feiner, aber das sollte da sein. Und damit in Verbindung sehe ich auch, weiß gar nicht, das wirst du mit gemeint haben wahrscheinlich. Ich habe mir vorher so einen kleinen, jetzt steht noch ein Stichwort auf meinem Zettel, das heißt Zweckprogramme.
Ja, schön. Bitte erklären Sie.
Na, man würde im allgemeinen Sprachgebrauch wahrscheinlich irgendwie von Ausrichtung sprechen. Mhm. Ne? Oder Zielen. Wissen die eigentlich, wofür sie da antreten und ist klar, was Ergebnisse sein sollen? Also jetzt nicht jeder macht alles und was ihm oder ihr gerade lieb ist und dann findet so ein Cherry-Picking von Rollen statt und sobald es unbequem wird, bin ich nicht mehr zur Verantwortung zu ziehen. Doch. Also es muss schon noch eine klare Grenze sein, wer gehört zum Team, wer gehört nicht zum Team und was ist Zweckprogramm sozusagen, was ist zu erreichendes Ziel. Und daran koppeln würde ich auch das Thema Erfolgsmessung. Also, weil das ist jetzt so ganz praktisch tatsächlich. Das beobachte ich oft, dass Teams dann so in so einen lateralen Führungsmodus geschickt werden, ohne vorgesetzten Funktionen. die aber überhaupt nicht die Chance haben, sich selbst anhand von Zahlen zum Beispiel zu regulieren, sondern dann doch wieder so eine übergeordnete Einheit steuernd eingreift und da so Ziele reinschmeißt, wo ihr sagt, ihr müsst jetzt X von das und Y von das und so weiter. Und dann arbeitet man eigentlich wieder an diese, wir sagen, deine interne Referenz, ne? Also an diesen Zielwerfer von innen, statt sich wirklich selbst führen zu können, im Sinne einer Kundenorientierung zum Markt gerichtet.
Ja, und das ist ein sehr schönes Beispiel, weil also bevor man anfängt, dieses Konzept einzuführen, ist, glaube ich, eine kluge Frage, die man sich stellen sollte. Was in unseren Strukturen verhindert das jetzt schon? Mhm. Also Einzelverzielung ist so ein schönes Beispiel. Mhm. Wenn ich das nicht auf dem Schirm habe, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen trivial, dann muss ich nicht davon ausgehen, dass die Leute effektiv lateral zusammenarbeiten. Mhm. Weil ich incentiviere trotzdem noch Einzelkämpfertum. Mhm. Und das ist natürlich dann schwierig. Also zu überlegen, welche Rahmenbedingungen sprechen heute dagegen? Was müssen wir erstmal wegmachen, damit sich das entfalten kann? Und was müssen wir als zweiten Schritt eigentlich auch hinzufügen, damit Orientierung entstehen kann, damit eine Klarheit in den Rollen entstehen kann, damit Entscheidungen getroffen werden können. Und du hattest eben so schön gesagt, damit sich auch Teams selber regulieren können. Mhm. Wir setzen da ja super gerne unseren Teamcheck auch ein, auch damit wir nicht den Überblick verlieren, wo man eigentlich sehr schön diese Rahmenparameter mal abklopfen kann, und häufig schält sich dann schon heraus, wo haben wir in der Vergangenheit vielleicht auch, wo sind Probleme wiederholtermaßen aufgetreten. Das kann man dann häufig dadurch ganz gut analysieren.
Ich hatte noch einen Punkt.
Hau raus.
Ich habe mir gerade eben aufgeschrieben, Macht effektiv nutzen. Also jetzt kommen wir ja dahin, dass egal wie viel laterale Führung ich so einführe in Unternehmen, irgendwo am Ende an der Spitze gibt's noch jemanden in der Machtposition. Das ist ein Geschäftsführer, ein Inhaber, ein Vorstand, was auch immer. Oder wenn ich noch, du hast es angedeutet, es gibt manchmal so eine Mischform, da gibt's noch eine Hierarchiestufe und darunter wird lateral geführt. Was ich auf jeden Fall brauche, und das meine ich mit Macht effektiv nutzen, ist ein Rückhalt des oberen Managements. Also wenn ich da nicht jemanden habe, der das auch stützt, dass diese Form der Zusammenarbeit dann auch gelebte Praxis werden kann, dann bricht das in jeder kritischen Situation zusammen.
Ja, plus vorher gut überlegen, wie geht denn eigentlich Karriere bei uns dann in der Organisation? Ich bin jetzt mal so ein bisschen doll. Wer beobachtet meine Leistung? Wer clustert mich vielleicht auch irgendwie ein in, keine Ahnung, Gehaltsbänder oder wie auch immer? Weil das ist natürlich auch was, wo ich konstruktiven Konflikt total mit kaputt mache. Wenn, oder die Gefahr besteht auf jeden Fall, dass es in die falsche Richtung geht, dass wenn Kollegen anfangen, Kollegen zu bewerten, dann habe ich eine soziale Dynamik, die häufig sehr schädlich ist. Weil ich mich vielleicht sozial konformer verhalte, weil ich die nächste Gehaltserhöhung bekommen möchte und so weiter. Also da muss ich sehr sauber gucken, dass diese Punkte die Arbeitsebene nicht stören.
Ja.
Ja.
Ich hätte noch ein letztes.
Ja,
also wenn wir sagen, dass Kommunikation und Verständigung so wichtig ist, dann möchte ich, also mir geht's ja tierisch auf den Sack, auf gut Deutsch gesagt, wie viele Meetings so stattfinden, ne? Also wir haben das bei uns, bei Kurswechsel haben wir das ganz gut reguliert, finde ich, aber wenn ich so in den Beratungsprojekten, in denen ich unterwegs bin, wie viele Meetings da, also wie viel nicht gearbeitet wird, sondern nur drüber gesprochen wird, was man denn mal arbeiten würde, wenn man denn mal dazu käme zu arbeiten. Ich würde zwei Dinge. Erstens, klar, ein Teamprozess, der nach dem Prinzip lieber schmaler als ausschweifend, und gleichzeitig aber sorgt dafür, dass es informelle Kommunikationsformate gibt. Also dieses, ich will jetzt nicht die Diskussion aufmachen, kommen wir alle ins Büro oder bleiben wir zu Hause, aber dass zufällige Begegnungen stattfinden können. Also wir haben auch über Vertrauensaufbau gesprochen. Wo entsteht das eigentlich und wie entsteht das eigentlich? Ob das jetzt irgendwie dann institutionalisiert ist über, es gibt einen großen Open Space, den wir regelmäßig machen. Es ist dann eigentlich schon wieder was Formelles sozusagen, was Informelles befördern will, aber ohne irgendwelche Formate, die es ermöglichen, dass Menschen mal zusammenkommen, ohne konkrete Agenda, geht's auch nicht. Hm.
Und ich finde, das ist auch was, worauf man achten darf, dass diese inflationären Meetingstrukturen eigentlich ein Indikator für zu wenig Organisiertheit sind.
Ja.
Ne? Und ja. Also wenn ihr das habt, da draußen ist das so der erste, da könnt ihr mal so ein bisschen gucken, wo fehlt denn im operativen Struktur, dass ihr immer glaubt, das Meeting wird's heilen, weil eigentlich ist das wie so ein Pflaster. Ja, das so. Das
ja, jetzt können wir, ich gucke gerade auf die Uhr, da stehen 44 Minuten drauf. Ja,
lass mal nicht verzetteln.
Nee, aber dann lass mich nur das Stichwort nennen. Dann muss ich auch gucken, weil wir gerade gesagt haben, macht effektiv nutzen, dass ich nicht einfach so ein Silo nur lateral sich führen lasse. Das funktioniert auch natürlich. Aber wenn ich da wirklich so die ganzen Vorteile rausziehen will, dann muss ich auch sehen, dass diejenigen Menschen da zusammen ein Team bilden, ja, die einen Wert liefern können. Wohin auch immer. An eine interne, ne,
ja,
Stelle oder direkt zum Markt. Also crossfunktional, sagt man dann häufig, die Leute auch zusammenstellen. Weil du das mit diesen Meetings gerade nochmal so, also diese Kommunikationsaufwände und auch Bedarfe stehen ja, weil ich trotzdem noch über die Silos hinweg ständig diese Kommunikationsnotwendigkeit sehe.
Ja. Okay. Wie finden wir jetzt einen guten Abschluss der Episode? Vielleicht nochmal eine kurze, lass uns auch nochmal eine kurze Zusammenfassung machen. Was hat da jetzt für dich drin gesteckt? Mhm. Und was würdest du gerne nochmal verstärken? Kurz und bündig.
Das ist so 45 Minuten in einer Minute jetzt, so die ja. Herausforderung.
Put it in a nutshell.
Ich gucke mal, ob ich das so aus der Erinnerung noch zusammenkriege. Also wir haben angefangen erstmal mit der Definition Führung zur Seite und dann haben wir darüber gesprochen, warum ist das wichtig? Und ich glaube, da werden wir viel Zustimmung finden, wenn wir sagen, dass die Arbeitswelt komplexer wird, dass Anforderungen an Unternehmen komplexer werden und vieles nicht mehr mit diesen klassischen Silos, Abteilungslogik funktioniert, sondern vernetzteres Arbeiten, Projektarbeiten notwendig ist. Dass also die klassische Führungsfunktion im Sinne eines Vorgesetzten an ganz vielen Stellen sowieso schon gar nicht mehr zum Einsatz kommt und wenn man auch ein anderes Verständnis davon hat. Und dann haben wir beide über Herausforderungen gesprochen, die da dranhängen. Die führe ich jetzt nicht mehr alle nochmal aus. Über Vorteile und Nachteile und jetzt eben so ein bisschen geplaudert darüber, was wir so für Erfahrungen gemacht haben und wie man es effektiv nutzen kann. Also Macht effektiv nutzen, Kommunikation sicherstellen, Erfolgsmessung im Team, habe ich was vergessen? Klarheit in Rollen und Verantwortlichkeiten. Und dann gucken, dass man auf dem richtigen Level oszilliert.
Ja. Ja, und für mich ist dieses Thema mit der lateralen Führung, dass fast mehr organisiert werden muss und der Bedarf an echter Führung, also dieses Einflussnehmen, größer wird, als man vielleicht vorher denkt. Mhm. Und das ist etwas, was man nicht unterschätzen sollte. Ja. Okay, lieber Arne, es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir zu diesem Thema zu plaudern.
Das war ein Deckel, ne? Ja.
Das war ein Deckel.
Finde ich auch. Doch, das war kurzweilig, sagt man, ne? Mit uns beiden hier.
Ja, jedenfalls für uns. Ich weiß nicht, ob es für die Hörerin war. Aber mir hat es wieder Bock gemacht, deswegen danke und bis bald.
Tschüss zusammen.
Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.